Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Wir sind endgültig angekommen in der Off-Season, in der Saisonpause, können jetzt die Füße hochlegen und endlich mal ein paar Themen zusammenkehren, die ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Kein Wortwitz beabsichtigt in den letzten Tagen und Wochen und sowas. Und darüber möchte ich heute reden. Ich bin der Tobi und mit mir dabei Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Das muss ja immer ganz schön verwirrend sein für neue HörerInnen, ne? Wenn hier Tobi und Tobi sitzen. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran.
Ja, ich weiß auch nicht, was sich deine Eltern dabei gedacht haben, dir den gleichen Namen zu geben wie mir. Aber ich kann. Ist jetzt zu spät.
Ich würde ja jetzt gegen argumentieren, aber du könntest dann immer sagen, ja, ich war ja zuerst da, deswegen haben die abgeguckt.
Genau so ist es.
Das ist so ein bisschen die Frage wie Huhn oder Ei, ne? Naja, auch ganz egal. Tobi, wir müssen reden über die Themen der letzten zwei Wochen. Wir haben uns ja ein kleines Päuslein gegönnt nach dem großen Saisonrückblick. Sehr hörenswert übrigens für alle, die das noch nicht gemacht haben. Alles auf Jamaika heißt die Episode. Und warum sie so heißt, findet ihr da in der Episode raus. Wie sie heute heißt, wissen wir noch nicht. Trotzdem reden wir zuallererst noch einmal über den amtierenden, neuen, frisch gebackenen Formel-E-Meister Antonio Felix da Costa. Der wurde letzte Woche nämlich, Tobi, am Donnerstag mit dem Verdienstorden von Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa geehrt. Ich bitte um Verzeihung bei allen Aussprachen. Portugiesisch habe ich noch nicht gelernt in meinem kurzen Leben. Kommt vielleicht irgendwann nochmal, wenn man nochmal in Lockdown muss oder so. Dann lerne ich Portugiesisch. Jetzt gerade allerdings nicht. Und Felix da Costa darf sich somit jetzt offiziell sogar Kommandant nennen. Das finde ich ja ganz interessant. Hat so ein bisschen was wie, ach, keine Ahnung, wenn Lewis Hamilton ist doch Ritter oder sowas, ne? Der wurde doch auch zum Ritter geschlagen von der Königin vor einigen Jahren und Felix da Costa ist jetzt Kommandant wegen seinem öffentlichen Verdienst für die Republik Portugal. So ein bisschen vergleichbar mit Wern, der hat das ja auch bekommen. Der ist jetzt zwar nicht unbedingt zum Kommandanten ernannt worden, aber der hat Post bekommen von Emmanuel Macron nach seinen zwei Titelgewinnen in den letzten Jahren. Und ganz interessant finde ich, dass laut mehreren Medienberichten Felix da Costas Manager, Fahrermanager Thiago Monteiro in Kontakt mit mindestens zwei Formel-1-Teams für den Portugal-Grand Prix steht. Du bist unser Formel-1-Experte, Tobi. Weißt jedenfalls ein bisschen mehr darüber, als ich befürchte. Wie wäre denn das?
Ja, es klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Interessant in dem Zusammenhang ist ja, dass sein Teamkollege Jean-Éric Vergne, nachdem er in der Formel E Meister geworden ist, auch wieder die Möglichkeit gehabt hat, in die Formel 1 zurückzukehren und er da aber gesagt hat, auf gar keinen Fall. Antonio Felix da Costa ist das Gleiche ja auch gefragt worden, doch er hat gesagt, dass die Formel E seine Serie ist. Aber es geht tatsächlich, jetzt geht es tatsächlich darum, dass beim portugiesischen Grand Prix, der ja in diesem Jahr wieder nach vielen Jahren mal ausgetragen wird, vom 23. bis 25. Oktober in Portimão, dass da tatsächlich Antonio Felix da Costa als Lokalmatador in einem Freitagstraining an den Start gehen soll. Das machen manche Teams ja ganz gerne, um die Kasse so ein bisschen aufzubessern. Williams. wo dann.
Ganz schlimm Husten hat er.
Genau. Ja, wo dann Fahrer, die durchaus ein bisschen finanzielle Mittel zur Verfügung haben, dann tatsächlich mal anstelle des doch sehr talentierten Fahrers ins Auto gesetzt werden für ein freies Training und da dann mal ein paar Runden drehen dürfen. So kam ja auch Nicolas Latifi in der vergangenen Saison an seine ersten Einsätze an Formel-1-Wochenenden und genau das Gleiche ist auch bei anderen Teams durchaus schon mal der Fall gewesen. Ja, wir haben zum Beispiel Robert Kubica gehabt, der im jetzt Alfa Romeo genannten Sauber-Team jetzt schon zwei Freitagstrainings bestritten hat, dank seiner polnischen Ölmillionen, die er mitbringt. Auf die Art und Weise versucht man da möglicherweise auch das Interesse in Portugal ein bisschen anzuheizen, denn es gibt keinen portugiesischen Fahrer aktuell in der Formel 1 und ich sag mal, da verkauft sich ein Antonio Felix da Costa im Cockpit dann doch etwas besser. Die Frage ist nur, um welche Teams es gehen soll. Wie gesagt, es sollen mindestens zwei Formel 1 Teams sein. Ein paar Teams, denke ich, können wir kategorisch ausschließen. Was daher kommt, dass Antonio Felix da Costa ja Werksfahrer bei DS ist. Und ich würde es für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich halten, dass es jetzt ein anderes französisches Werksteam ist, für das er da dann an den Start geht, zum Beispiel. Ja, also Renault könnte ich mir an der Stelle jetzt gar nicht vorstellen, genauso wenig wie Mercedes. Auch Ferrari, denke ich, wird es höchstwahrscheinlich nicht sein. Die haben genug Fahrer, die sie dann selber aus ihrem eigenen Nachwuchsprogramm ins Cockpit setzen könnten. Dann ist, ich sag mal, der Schritt auch schnell gemacht, dass es auch Alfa Romeo höchstwahrscheinlich nicht sein dürfte. Ja, und ich sag mal, jeder, der sich so ein bisschen in der Formel 1 auskennt, zwei Formel 1 Teams gibt es, die zusammenhängen, die nämlich auch den gleichen Besitzer haben und die auch einen gewissen Zusammenhang oder eine gewisse Historie auch mit Antonio Felix da Costa verbindet. Antonio Felix da Costa war nämlich jahrelang im Red Bull Junior Kader und ist auch zum Beispiel mit einem in Red Bull lackierten Fahrzeug in der DTM damals angetreten. Und Red Bull hat ja nicht nur das Red Bull Team, sondern auch das Team Alpha Tauri, das bis zum letzten Jahr noch Toro Rosso hieß. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auf jeden Fall eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir da auch Antonio Felix da Costa tatsächlich im Formel-1-Cockpit wiedersehen können. Ja, ob es jetzt tatsächlich nur das freie Training bleibt oder ob Antonio Felix da Costa dann auch einen Renneinsatz bekommt, ist genauso unbekannt. Das war nämlich auch eines der Gerüchte, die es da gab, wo dann direkt, ich sag mal, zwischen den Zeilen Leute vermutet haben, ja, dass Alpha Tauri bzw. Red Bull angesichts der Leistungen in dieser Saison möglicherweise Daniel Kwiat vor die Tür setzen könnte. Und Antonio Felix da Costa dann nicht nur ein freies Training, sondern auch ein Qualifying und ein Rennen bestreiten dürfte. Aber das ist, glaube ich, alles weder entschieden noch so weit, dass man da tatsächlich ernsthaft drüber spekulieren könnte. Die Gerüchte gibt es und das Management von Antonio Felix da Costa ist auch in Gesprächen, aber ich glaube, da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Es sind ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch 7 Wochen, bis das Rennwochenende ansteht. Also bis dahin, wie sagt man so schön, ist noch viel Wasser den Rhein runtergeflossen.
Das Management von Antonio Felix da Costa ist übrigens der letzte Formel 1 Fahrer aus Portugal gewesen, ne? Thiago Monteiro, der ist doch irgendwann Mitte der 2000er mal, hatte der ein Stammcockpit? Das war vor meiner Zeit. Oder war der nicht nun mal im freien Training unterwegs? Der ist jedenfalls auch mal gefahren und ist jetzt in der WTCR unterwegs. Für all diejenigen, bei denen der Name Thiago Monteiro irgendwas erweckt hat im Hinterkopf. Er sagte in der portugiesischen Presse übrigens, dass er für seinen Schützling Felix da Costa etwas Konkretes haben möchte und meinte damit wohl etwas Dauerhaftes oder nicht dauerhaft, aber längerfristigeres. Es scheint also so zu sein, als würde er zumindest mit der Prämisse in diese Verhandlungen reingehen mit den unbenannten Formel-1-Teams, dass er vielleicht tatsächlich eher darauf zielt, das ganze Wochenende zu bestreiten für eine der Formel-1-Mannschaften. aber wie Tobi gesagt hat, mehr als abwarten können wir da nicht. Und es gibt ja auch momentan nur diese ersten Anzeichen. Wir bleiben gespannt. Ich finde das ganz spannend eigentlich, dass seit einigen Jahren jeder Formel-E-Meister zumindest mal einen Anruf bekommt aus der Formel 1. Ganz so schlecht sind die Fahrer in der FE also offenbar dann doch nicht. Und ganz so unumworben auch nicht. Und meistens waren es die Formel-E-Fahrer allerdings auch, die dann gesagt haben, nee, sorry, will ich nicht, ich fühle mich hier ganz schön wohl. Ob das jetzt mehr über die Formel-E oder Formel 1 sagt, ich weiß es nicht. Kommen wir nachher vielleicht ja nochmal drauf. Wir haben nämlich einige interessante Aussagen, unter anderem von Ferrari gehört in der letzten Woche. Wobei, lass uns das einfach direkt jetzt machen. Wir sind gerade nämlich beim Thema Formel 1. Ferrari, das große Formel 1-Team seit 70 Jahren, nee, doch, 70 Jahren, ne?
Ja, mindestens 100, so wie sie sich immer aufspielen.
ja. Kurz vorm 1000. Grand Prix jedenfalls. Läuft ja nicht ganz so, Tobi, im Moment in der Formel 1.
Ehrliche Meinung oder besser nicht?
Solange sie noch jugendfrei ist, deine ehrliche Meinung?
Nein. Ich sag mal, es ist Karma, ja. Mindestens das letzte Jahr haben sie ja ganz, ganz augenscheinlich die Regeln ein bisschen anders gedehnt. Ausgelegt. Ja, ein bisschen gedehnt und ja, das geht jetzt nicht mehr und sie mussten zurückrüsten und heute auch wieder beim großen Preis von Italien Qualifying, die Startplätze 13 und 17.
Läuft nicht so,
ja,
ne?
Naja. Jeder kriegt das, was er verdient. Nein.
Bist du fies?
Ja, bin ich.
Jetzt könnte man ja sagen, Ferrari könnte ja überlegen, wenn es in der Formel 1 auch dauerhaft nicht mehr läuft. Und mit einem Blick auf die ja inzwischen ganz eindeutige Richtung der Automobilindustrie, warum nicht mal sich in der Formel E versuchen? Da ist Ferrari allerdings ganz schön gegen. Im Interview mit der New York Times hat der Geschäftsführer von Ferrari nämlich sich beschwert, dass in der Formel E zu viel standardisiert sei. Und dass sie nur an Rennserien teilnehmen möchten, in denen sie einen Unterschied machen können. Und dass es schwer zu erkennen sei, wo man in der Formel E einen Wettbewerbsvorteil erzielen kann. Da könnte man jetzt natürlich wieder an Tobi anknüpfen und sagen, in was für einem Wettbewerb befinden Sie sich denn gerade in der Formel 1 und was für Vorteile haben Sie dort? Aber das lasse ich jetzt mal wen anderen ausdiskutieren. mich verwundert sowas immer so ein bisschen, wenn große Hersteller sagen, nee, wir wollen nichts wirklich mit elektrischem Motorsport zu tun. Wir wollen was mit Motorsport zu tun haben, aber nichts mit elektrisch. Aber gleichzeitig auch noch in 20 Jahren Autos verkaufen. Also irgendwie passt da was nicht ganz zusammen. So nett das ja auch wäre, ist halt eine Traditionsmarke Ferrari, ne? Aber wenn sie keine Lust auf die Formel E haben, dann sind sie halt selber schuld. Vielleicht mal ein bisschen polemischer formuliert, als es gemeint ist, aber Ferrari wird sich wohl noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Commitment zur Formel E. Eine andere Marke, die allerdings aus Deutschland, hat sich schon lange zur Formel E committed, nämlich VW bzw. die zwei Töchter Audi und Porsche. Und da fand ich relativ bemerkenswert, was der, ist das der Vorstandsvorsitzende von VW, kürzlich auf LinkedIn gepostet hat, Tobi.
Ja, seiner persönlichen Meinung nach wäre es besser, den Motorsport wie folgt voranzutreiben. Die Formel 1 wird CO2-neutral, indem sie auf synthetische Kraftstoffe umrüstet. Das wäre eine viel aufregendere und unterhaltsame Rennsporterfahrung und ein besserer Technologiewettbewerb als die Formel E, die im Stadtzentrum ein paar Runden in einem Gaming-Modus unterwegs ist.
Und alle so, what? Autsch! Hast du nicht zwei Teams in der Formel E?
Ja. Offensichtlich, aber ja, ist natürlich die Frage, wie das zustande gekommen ist und ob das nicht möglicherweise irgendwie ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist. Aber wenn man das nur so hört, wie es wie ich es gerade vorgelesen habe, ist das ein wenig verwunderlich für ein Unternehmen, was sich schon von Anfang an zur Formel E committed hat, Audi war ja seit der ersten Saison als Partner von Abt mit dabei, auch wenn das Team erst in Saison 4 dann tatsächlich auch Audi-Werksteam geworden ist. Ja, dann so die Formel 1 im Vergleich mit der Formel E hervorzuheben, während man in der Formel 1 explizit nicht eingestiegen ist, in der Formel E aber zwei Teams hat, das ist ein wenig seltsam.
Wir sind ja da natürlich auch nicht ganz unparteiisch, wenn es um die Coolness der Formel E geht. Klar, hätten wir vielleicht voranschieben müssen, bevor wir uns hier über Ferrari und VW auslassen. Aber genauso wie die Chefs von diesen beiden Automarken ihre Meinung haben, habe ich zumindest auch meine Meinung. Und die ist, ihr wollt doch Elektroautos verkaufen eines Tages. VW am besten jetzt schon und Ferrari ist ja auch dran, in der näheren Zukunft auf mindestens mal Hybrid und dann irgendwann gerne bitte auch Elektro umzubauen. Also wenn man ist mir unverständlich, wie will man denn Elektromobile verkaufen, wenn man sich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im Motorsport so sträubt dagegen, in der Formel E zu fahren. Und vor allem, wenn man schon in der Formel E ist, so wie Kollege Dies mit seinen zwei Marken Audi und Porsche. Also das ruft bei mir und ganz sicher in den Abteilungen, in den Chefetagen von Audi und Porsche auch vor allem eines hervor, nämlich Kopfschütteln. Aber naja, interessant jedenfalls zu hören, was so große Chefs von Automobilmarken über die Formel E denken. Kann man ja eine andere Meinung zu haben oder die Meinung teilen. Jetzt gibt es aus der letzten Woche ja auch noch ein Thema, das wir auf unserer Webseite eformel.de behandelt haben und im Podcast schon mal angeschnitten hatten, nämlich das berühmte und gleichermaßen berüchtigte Qualifying-Format. Und ich wollte mal mit dir, Tobi, überlegen, was am aktuellen Format vielleicht nicht so cool ist und wie man es besser machen könnte. Bisher, weder bei den Fans noch bei den Teams, ist das aktuelle Format ja so, ja, mehr gehasst als geliebt in einer Hassliebe. Einerseits gibt es da natürlich diese große Streckenentwicklung im Verlauf von so einem Qualifying. Da haben die Fahrer aus der ersten Qualifying-Gruppe deutlich weniger Grip, eigentlich immer, als die Fahrer aus der zweiten, dritten, vierten Qualifying-Gruppe. So ist das Qualifying ja angelegt. Grund dafür ist natürlich einfach der ganze Schmutz, der sich zwischen dem freien Training und dem Qualifying auf der Strecke ablagert, in Form von Staub oder wenn wir in Städten sind, vielleicht auch mal ein Ästchen oder Laub oder sowas, sorgt dafür, dass in der letzten Saison durchschnittlich Fahrer, die aus Qualifying Gruppe 1 gestartet sind, nur die E-Prix von den Plätzen vom Platz 14,6 aufnehmen konnten. Ich habe das mal ausgerechnet. Das ist die zweitschlechteste Gruppe, um in ein Rennen zu starten. Noch schlechter ist Qualifying Gruppe 4, da bist du im Schnitt 15,1. Mag allerdings auch dran liegen, natürlich, dass die Fahrer in Qualifying Gruppe 4 tendenziell am Ende der Meisterschaft stehen und tendenziell daher ein etwas schlechtereres und langsameres Auto haben. Am besten ist man wirklich in Qualifying 2 mit Startplatz 8,8 oder Qualifying 3 mit Startplatz 11,4 im Schnitt bedient. Aber in Qualifying 1 möchte man eigentlich nicht wirklich starten. Und nur ist meine Frage an dich, was können wir da machen? Kann man, so gut das für die Show auch ist und so schön es ist, dass das Grid dann immer auf dem Kopf steht, sich irgendwas ausdenken, was sportlicher, fairer ist und irgendwie die Show aber halt nicht vernachlässigt?
Ja, das ist die Suche nach dem Stein der Weisen, würde ich mal sagen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir können ja jetzt mal ein paar grundsätzliche Ideen durchspielen. Fangen wir einfach mal an mit dem Format, was aktuell in der Formel 1 ist. Wir haben insgesamt drei verschiedene Qualifying-Segmente und die gehen über festgelegte Zeiten und am Ende eines jeden Segments fällt ungefähr ein Drittel der Fahrzeuge hinten raus. Hat natürlich den Nachteil bei der Formel E, ganz klar, dass im ersten Segment alle 24 Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke sein müssen. Und das ist ja genau das, was man mit dem Gruppenqualifying umgehen will. Nämlich, dass sich die Leute im Weg, gegenseitig im Weg rumstehen. Wenn wir dann auf kurzen Strecken fahren, die vielleicht 2,5, eventuell sogar noch weniger Kilometer lang sind, ja, 24 Fahrzeuge, das kann man einfach im Kopf ausrechnen, sind etwa 100 Meter, die ein Fahrzeug haben müsste. Ja, dann darf aber keiner mal ein paar Meter mehr Abstand zum Vordermann lassen, dann wird es hinten schon wieder enger. Glaube ich, das ist keine echte Alternative. Ja, und das würde, ich sag mal, sehen, wie wir sie zum Beispiel letztes Jahr in der Formel 1 in Monza hatten oder aber zum Beispiel dieses Jahr bei Berlin Rennen 5 im Qualifying. Das würde das Ganze noch deutlich verstärken, nämlich, dass die Leute langsam fahren, um Abstände zu lassen und dann den Leuten, die hinten am Ende der Schlange sind, die Zeit ausgeht und sie dann möglicherweise gar keine Rundenzeit mehr fahren können.
Ein anderer Vorschlag wäre ja zum Beispiel eine Adaption von diesem Format, was wir in der Race at Home Challenge gesehen haben. Das war ja diese E-Sports-Meisterschaft, die die Formel E ins Leben gerufen hat, um diese Corona-Zwangspause 2020 zu überbrücken. In R-Faktor 2, da war dann computergesteuert, also nee, war eigentlich gar nicht computergesteuert, sondern die saßen alle in einem Discord-Channel zusammen und dann hat einer gesagt, bitte stell mal die Karre ab, letzter Fahrer. So war das nämlich angelegt, ne? Der Fahrer, der auf dem letzten Platz liegt, wird nach jeder Runde aus dem Rennen geworfen. So ein Eliminierungsformat eben. Und das könnte man aufs Qualifying, finde ich, vielleicht anwenden. Gab es ja auch in der Formel 1 schon mal, ne? Ich glaube 2016. Und dann hat man gesagt, um Himmels Willen, das ist katastrophal. Im nächsten Rennen machen wir es schon wieder anders. In der Formel E könnte ich mir das so vorstellen, dass man nicht nur jede Minute den letzten Fahrer ausscheiden lässt, sondern dass man auch nach, sagen wir mal, 6 Minuten alle Zeiten löscht, sodass die Fahrer dann alle mehrmals eine heiße Qualifying-Runde ansetzen müssten. Da bliebe es dann auf jeden Fall spannend. Aber halt auch hier das Problem, am Anfang gibt es eine ganze Menge Verkehr auf der Strecke und dann hat man nicht viel Platz. Dann könnte es passieren, weil die Fahrer ja mehrfach ein hohes Risiko eingehen, dass Unfälle passieren und dann wird die Session mit einer roten Flagge unterbrochen oder jemand, der gerade auf einer schnellen Runde ist, muss vom Stempel gehen, weil es dann eine gelbe Flagge gibt und man muss vorbeifahren oder es ist ja auch nicht viel Platz, um Trümmerteile auf der Strecke zu verteilen bei so einem Unfall. Also man fährt da in jedem Fall über irgendwas drüber. Dann gibt es das Problem vom absichtlichen Blockieren. Das haben wir ja im Moment auch schon, dass teilweise, wenn alle irgendwie gleichzeitig auf die Strecke fahren, sich die Fahrer gegenseitig im Weg stehen. Ich möchte ihnen jetzt nicht Absichtlichkeit da unterstellen, ohne es besser zu wissen, aber es sieht manchmal für meine Augen so aus. Also auch das ist eigentlich nicht ideal.
Nee, gebe ich dir recht. Eine weitere Idee, über die wir spekuliert hatten, wäre ein Warm-up zu machen, unmittelbar vor Qualifying beginnen. Ja, dass man dann einen Mini-Shakedown durchführt. Jeder Fahrer muss dann tatsächlich 3 Runden fahren mit reduzierter Leistung, wie zum Beispiel im Shakedown sind, glaube ich, 110 kW.
Ja, 110.
Genau. Und wenn das unmittelbar vor dem Qualifying stattfindet, kann sich jeder dann doch tatsächlich nochmal so ein bisschen auch mit reduzierter Leistung auf die Strecke einschießen. Hat den Vorteil, die Strecke ist anschließend richtig schön sauber. Wenn alle 24 Fahrer tatsächlich diese 3 Runden fahren müssen, also ein Outlap, eine gezeitete Runde und eine Inlap. Und ja, dann könnte man ganz normal entweder im Gruppenformat oder aber im Einzelzeitfahren oder wie auch immer das Ganze handhaben und eine Qualifikation stattfinden. Das würde halt den Effekt minimieren, den man jetzt hat, dass vor Qualifying Gruppe 1 seit 2 Stunden kein Auto auf der Straße gewesen ist und deshalb die Ideallinie einfach nicht so schön sauber ist wie nach Gruppe 1.
Ich finde die Idee von diesem One-Shot-Format ja gar nicht so übel. Das kennt der eine oder andere ja bestimmt von Rennspielen oder sowas, wenn man in so einer Rennliga aktiv ist und dann fahren, das ist dann natürlich so getaktet, dass alle gleichzeitig losfahren und dann mit einem Geist, den man dann jagt um die Strecke von der besten Rundenzeit und sowas, müsste man dann natürlich nacheinander machen. gibt in der Formel E aber ja auch schon dieses One-Shot-Format, nämlich in der Superpole. Also da fahren die Fahrer in umgekehrter Reihenfolge vom Qualifying-Ergebnis nacheinander nur eine schnelle Runde. Man könnte ja wirklich eine Super-Superpole einfach draus machen und dann sagen, der Fahrer, der ganz hinten in der Meisterschaft steht oder sowas, der fährt zuerst nach diesem kleinen Warm-Up-Mini-Shakedown und dann der Vorletzte und dann der Drittletzte und der Viertletzte und so weiter. Und dann bleibt es bis zum Schluss spannend, wenn dann der Führende seine Qualifying-Runde ansetzt. Könnte man sich vorstellen, dass das so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Meine persönliche Lieblingsoption ist allerdings immer noch das Qualifying-Rennen. Ich finde das eine coole Idee, um einfach noch mehr Action, als hätten wir nicht schon genug in der Formel E an so einem Renntag, in den Renntag reinzukriegen. Da würde man dann, also jetzt einfach mal so eine Idee, die Ergebnisse vom freien Training nehmen, sowohl das erste als auch das zweite zusammengenommen oder sowas. Da kann man dann sicherstellen, alle haben auf einer schnellen Runde mindestens mal freien Kurs gehabt oder zumindest mehrmals ansetzen können und hätten theoretisch die Chance dafür gehabt. Da kann man sich nicht beschweren, dass die Zeit irgendwie nicht gereicht hätte oder so. Naja, könnte man so machen, finde ich. Das wäre dann die Startaufstellung, dieses kumulierte Ergebnis vom freien Training fürs Qualifying-Rennen. Und das Qualifying-Rennen würde dann die Startaufstellung für das Hauptrennen bestimmen. Müsste man natürlich dafür sorgen, dass man im Qualifying-Rennen die Energie begrenzen und beschränken müsste, ne? Also Formel E ist ja nur so spannend, weil die Fahrer ständig auf ihren Akku blicken müssen und auf den Energiezwischenstand. Das heißt, man müsste künstlich dafür sorgen, dass die Fahrer zum Beispiel für ein 20-Minuten-Rennen nur 25 Kilowattstunden Energie zur Verfügung haben und damit müssten sie dann haushalten. Einziges Problem, was ich da so auf den ersten Blick erkenne, ist die Frage, was macht man, wenn es schwere Schäden gibt? Weil wenn die Reparaturzeit vielleicht mal ein bisschen länger wird, dann könnte es knapp werden, wenn man zum Beispiel so einen schweren Unfall hat, dass man gleich ein ganzes Chassis neu braucht und eine neue Batterie oder sowas. Also wenn wir mal wirklich von so einem schweren Unfall ausgehen, dann könnte es sein, dass man im Qualifying-Rennen so einen Crash hat, dass man im Hauptrennen keine Teilnahme irgendwie sich erzielen kann. Was hältst du von dem Quali-Rennen?
Tja, Qualifying-Rennen finde ich an und für sich als Zuschauer grundsätzlich spannend. Aber wie gesagt, die Einschränkung, die du schon sagtest, bei diesen Eintagesformaten, es kann immer mal irgendwie einen Crash geben und wenn dann der Meisterschaftsführende nicht starten kann, weil er im Qualifying-Rennen mit dem Meisterschaftsletzten kollidiert ist und das nachher möglicherweise, weil es beim letzten Rennen ist, über die Meisterschaft entscheidet, das fände ich dann jetzt auch schon nicht schön. Vor allem, wenn der Meisterschaftsführende überhaupt nichts für den Unfall gekonnt hat, zum Beispiel. Für den Zuschauer ist mit Sicherheit ein Rennen interessanter als ein Zeittraining, um sich anzugucken. Aber ich glaube, dass man das nicht durchbekommen wird. Und es gibt ja schon ein paar Aussagen in die Richtung von offizieller Seite, dass man das auch gar nicht will.
Stimmt. Weil die Formel E ja ganz schön happy ist mit dem aktuellen Format eigentlich, ne? Die wollen eigentlich das Format gar nicht anpassen. Die wollen genau dieses aktuelle Chaos irgendwie erreichen. Kann ich ja auch nachvollziehen. Ist ja spannend, das aktuelle Qualifying, keine Frage. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass die Hersteller das noch lange auf sich sitzen lassen wollen, weil das sind Teams, die wirklich Millionen in ihren Erfolg investieren. Und dann sich natürlich drüber beschweren, weil man das Qualifying am Ende ja auch auswürfeln könnte und die Startaufstellung. Ich glaube, irgendwann wird der Druck so groß, dass eine Anpassung unausweichlich wird. Gerade weil wir eben so große Hersteller in der Formel E haben, mit den vier großen deutschen Marken. Dann möchte Jaguar natürlich auch noch ein Stück vom Kuchen und Nissan möchte sich jetzt auch nicht ständig hinten anstellen müssen. Wobei die eigentlich immer ganz gut klarkommen, so als Beobachtung mit dem aktuellen Format. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die Hersteller werden Druck machen, dass sich irgendwas in Richtung fairer, in Anführungszeichen, ändert. Und ich glaube, in mittelfristiger Zukunft kommen wir nicht dran vorbei, dass die Formel E nochmal über ein besseres Qualifying-Format nachdenken muss.
Ja, sagt die ein oder andere Anpassung wird es vermutlich dann doch irgendwann geben. In welche Richtung das gehen wird, denke ich, wird sich zeigen. Da werden mit Sicherheit auch intern noch Gespräche geführt. Es ist eventuell ja auch so, dass man einfach mit relativ einfachen Maßnahmen zumindest verhindern wird, dass Gruppe 1 so extrem benachteiligt ist, wie es jetzt tatsächlich der Fall ist. Ja, und hat ja da gehört, dass es da auch Maßnahmen gibt, die von der Rennleitung, von den Verantwortlichen vorgenommen werden können, zum Beispiel, indem man einfach mal direkt vor dem Beginn des Qualifyings mal so eine Kehrmaschine einfach über die Strecke fahren lässt, was dann gewisse Auswirkungen hat. Man sollte eigentlich denken, so eine Kehrmaschine macht die Strecke sauberer, aber das ist immer nur stellenweise der Fall. Der Dreck wird zum Teil auch einfach nur umverteilt und wenn bestimmte Bereiche gesäubert werden, einfach weil da zum Beispiel dieser Gummiabrieb eingesammelt wird, der sich ja neben der Ideallinie absetzt, dann hat man auch damit zu kämpfen, dass diese Kehrmaschinen Dreck aufwirbeln und der dann nachher auf der Ideallinie liegt, die schön sauber gefahren war vorher.
Diese Frage nach dem Vorteil haben und Nachteil haben stellt sich auch mit Blick auf die Zukunft und zwar nicht unbedingt beim Qualifying, sondern bei den neuen Batterien für das Formel-E-Fahrzeug der dritten Generation. Da gibt es ja einen neuen Batteriepartner, nämlich Williams. Die waren schon in der ersten Generation für die Akkus verantwortlich. Und dann wurde gewechselt zu McLaren, die in den letzten Jahren verantwortlich waren für die Batterien. Dann bald wieder Williams. Und bei Williams schrillen eventuell bei einigen Teams die Alarmglocken, Tobi.
Ja, das ist ein Thema, was nicht neu ist. Das gab es auch schon zu Zeiten der Gen-1-Fahrzeuge. Williams ist nämlich technischer Partner von Jaguar. Dazu muss man wissen, Craig Wilson, der Managing Director bei Williams, ist in Personalunion auch Race Director bei Jaguar Racing. Die beiden Unternehmen haben eine technische Partnerschaft, aber viel mehr als das. Sie haben zum Beispiel beide ihren Sitz in Grove in Oxfordshire, England, und zwar im selben Gebäude. Und kommen bei dem einen oder anderen Team Bedenken auf, ob das tatsächlich dann auch so gehandhabt werden kann, dass Jaguar da keinen Vorteil gegenüber den anderen Teams hat, zum Beispiel indem sie technische Daten erhalten von Williams. Entweder Konstruktions- oder sonstige technische Daten über die Batterie, der der Konkurrenz nicht zur Verfügung steht, oder aber die Williams-Ingenieure gehen ja bei den anderen Teams in den Garagen ein und aus, unter anderem um Wartungsarbeiten am Batteriesystem vorzunehmen, dass auf die Art und Weise an irgendwelche Informationen gekommen wird, die dann, wie auch immer geartet, ihren Weg ins Datenzentrum von Jaguar finden könnten. Und wie gesagt, da bestehen halt die Befürchtungen, dass über die kurzen Wege, die zwischen Williams Advanced Engineering und Jaguar herrschen, da möglicherweise Daten weitergegeben werden können. Aber das wird sowohl von Williams als auch von Seiten der FIA und auch von Jaguar selber kategorisch ausgeschlossen. Ja, Jaguar verspricht, dass Williams da absolut unparteiisch sein wird und sagt, dass es da überhaupt keine Kommunikation unter anderem über Daten der anderen Teams und so weiter geben wird. Das ist ja Noch kurz zum Hintergrund: Williams Advanced Engineering ist eine Tochter, war ursprünglich eine Tochterfirma von Williams Racing, also dem Formel 1 Rennstall, im Jahr 2010 gegründet, dann später verkauft. Williams Advanced Engineering ist aber, ich sag mal, für die großen Automobilhersteller durchaus in diversen Projekten tätig. Und die haben da für viele große Hersteller einzelne Projekte realisiert oder sind noch in der Realisierung. In dem Zusammenhang muss ja auch schon sichergestellt sein, dass die Daten von den einzelnen Projekten komplett voneinander getrennt sind, weil ja die Auftraggeber wollen natürlich nicht, dass irgendwelche anderen Firmen, die mit Williams zusammenarbeiten, auf deren Daten zugreifen können. Und das ist mit Sicherheit auch eine Maßgabe der FIA gewesen, als man bei der Ausschreibung für den Batterielieferant Williams ausgewählt hat. Diese Befürchtungen werden zum Beispiel bei Mercedes und Nissan nicht gesehen. Wir haben da ja auch Aussagen von Ian James, dem Teamchef von Mercedes-Benz EQ, und vom internationalen Nissan Motorsport Director Tommaso Volpe, die da beide sagen, dass sie der FIA vertrauen und dass sie davon ausgehen, dass da alles auch mit rechten Dingen zugehen wird und sie auch zufrieden sind über die Auswahl mit Williams. Man muss ja da auch mal ganz klar sagen, es gibt keine 200 Firmen, die sich für die Batterie Entwicklung und Lieferung bei der FIA beworben haben. Ja, die Anzahl der Unternehmen, die da überhaupt die entsprechenden Möglichkeiten haben, diese Technologie zu entwickeln und anzubieten, ist sehr überschaubar. Ja, da haben wir Williams, da haben wir McLaren, da haben wir vielleicht noch zwei, drei andere Unternehmen aus dem Bereich der Batterieentwicklung. Ja, das war es aber schon. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man alle Firmen, die in irgendeiner Beziehung zu einem der teilnehmenden Teams stehen oder Herstellern stehen, wenn man die von vornherein ausschließt. Aber wie gesagt, da ist man optimistisch, dass die FIA das hinbekommt, da entsprechende Vorgaben zu machen. Und auch Jaguar selbst ist da ja sehr, sehr bemüht, der Diskussion jedes Öl aus dem Feuer zu nehmen, indem man sagt, dass dafür garantieren, dass die Batterien vollkommen unabhängig und unparteiisch geliefert werden, um auch die sportliche Gleichheit für alle Teams zu gewährleisten und dass sie das auf gar keinen Fall anders haben wollen. Ob das so stimmt, ich glaube, da muss man an der Stelle sowohl Williams als auch Jaguar und natürlich auch den Regelnhütern bei der FIA vertrauen. Aber ich glaube, wenn da irgendwas laufen würde, was nicht in Ordnung wäre, ich glaube, das würde relativ schnell auffallen und glaube ich, würde auch da ernste Konsequenzen nach sich führen.
Das glaube ich wohl auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn sowas auffliegt, da irgendwas anderes passiert als eine Disqualifikation von der Meisterschaft. Und Williams kriegt nie wieder einen Vertrag mit der Formel E oder so.
Ja, zum Beispiel. Und ich glaube, dass das etwas ist, was weder im Interesse von Williams noch im Interesse von Jaguar oder überhaupt im Interesse der Formel E ist. Von daher denke ich, dass man da Mittel und Wege finden wird, das Ganze so zu gestalten, dass es hier möglicherweise einen gewissen Interessenskonflikt gibt, aber dass daraus kein sportlicher Vorteil für Jaguar entsteht. Denn muss man auch mal klar sagen, wenn jemand in Personalunion bei einem Zulieferer Managing Director ist und beim Rennstall Race Director, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass da Craig Wilson durchaus interessiert wäre, dass Jaguar gut abschneidet. Ja, ist ja auch sein Job. Aber ich glaube, an der Stelle findet die Trennung, obwohl die beiden Unternehmen durchaus Verzahnungen haben, auf personeller und organisatorischer Art und Weise. Ich glaube, das funktioniert in dem Fall auf einer fairen Basis.
ist ja auch nichts Neues in der Formel E. Ich meine, Teamchefin von Venturi ist Susi und Motorsportchef von Mercedes ist Toto Wolff. Und die kriegen es ja auch irgendwie hin, sich irgendwie dann ihre Interessen auseinanderzuhalten in der Formel E.
Genau. Und auch aktuell haben wir so einen Fall. Ja, McLaren liefert die Batterien, aber McLaren hat aber auch einzelne Komponenten des Nissan-Antriebs konstruiert. Ja, auch da gibt es Verzahnungen, muss man natürlich auch mal sagen, die Anzahl der Technologiepartner in diesem Segment, ja klar, ne, da haben wir McLaren, da haben wir Williams, da haben wir Schaeffler, da haben wir ZF, ja, und vielleicht noch ein paar andere größere, ja, aber das ist ja echt überschaubar und ja, da kann man tatsächlich, kommt man an, ich sag mal, an anderen Firmen, die im Formel-E-Bereich auch aktiv sind, vielleicht auch gar nicht dran vorbei, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt.
Womöglich, womöglich. Wir kommen in unserem E-Pod nie an unseren zwei Lieblingsrubriken vorbei, Tobi. Wollen wir mal beginnen?
Wollen wir mal machen.
Der Formel-E-Fakt der Woche.
Jetzt, wo die Saison vorbei ist, können wir ja mal auf die gesamten Saison 6 Statistiken blicken und stellen dabei fest, es gibt nur drei Fahrer, die in der abgelaufenen Meisterschaftssaison jede einzelne Rennrunde absolviert haben. Insgesamt 392 Touren haben gedreht: Oliver Turvey im NIO, Mitch Evans im Jaguar und Lucas Di Grassi im Audi. Ganz nah dran ist Antonio Felix da Costa, bis zum letzten Berlin-E-Prix übrigens auch dran. Wenn der nicht in der letzten Runde in die Box gefahren wäre, hätte er diesen Rekord auch noch geknackt, abgesehen von den ganzen anderen Rekorden, die der irgendwie geknackt hat in Berlin. Fast bitter eigentlich, dass ihm eine Runde fehlt auf den Rekord, ne? Naja, naja.
Ja, ich glaube, was war im fünften Berlin-Rennen, richtig?
Ich glaube, das fünfte ist er noch fertig gefahren, aber das sechste dann nicht mehr. Eines der letzten zwei Berlin-Rennen jedenfalls.
Nee, es war das fünfte, da hat er nur 35 statt 36 Runden gefahren.
Ich war ja ein bisschen überrascht von Turvey. Also, so gut er auch fährt, das ist halt immer noch ein NIO. Und NIO ist halt nie wirklich aufgefallen im letzten Jahr, außer im Qualifying von Santiago. Dass er trotzdem jede Runde absolviert hat, hat mich überrascht.
Ja, das ist halt, er ist halt wie der VW Käfer früher. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, also von technischer Seite her keine Probleme. Turvey hat sich auch aus größeren Unfällen rausgehalten. Da gehört natürlich auch immer viel Glück dazu, muss man natürlich sagen. Ja, aber ist schon tatsächlich eine Leistung, als einer von nur drei Fahrern wirklich jede einzelne Runde bestritten zu haben. Chapeau.
Chapeau. Tobi.
Tobi?
Du hast auch noch eine Rubrik. Mit Intro. Tobis Teleskop. Ich finde die Melodie immer noch geil einfach. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Und zwar geht es diesmal nicht um die Formel E, sondern es geht um die Schwesterserie Extreme E. Da ist nämlich jetzt Techita als neues Team mit dabei. Und damit hat Jean-Éric Vergne tatsächlich schon Connections zu zwei Teams, die in der Extreme E antreten. Neben Techita, für die er ja in der Formel E fährt, ist das auch noch Veloci Racing. Interessant dabei ist, dass Techita keinen neuen Startplatz erhält, sondern Venturi ersetzt, die sich kürzlich aus der Extreme E zurückgezogen haben, um sich auf die Formel E und ein, Zitat, innovatives Weltraumprojekt zu fokussieren. Was genau das sein soll oder was das sein wird, weiß bislang noch keiner, aber es klingt super spannend.
Ich sag ja, die machen irgendwas Cooles wie so fesche Raumanzüge oder sowas. Oder
so, ich
sehr effiziente Elektroraketen.
Elektroraketen.
Die Geschwindigkeitsrekorde in der Salzwüste von Utah aufstellen oder so. Irgendwas werden die sich schon ausgedacht haben dafür.
Ich habe, ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Überhaupt nicht. Von daher, ein innovatives Weltraumprojekt klingt auf jeden Fall interessant und ich glaube, da werden wir am Ball bleiben.
Und wie? Was für ein schönes sprachliches Bild eigentlich. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Am Ball bleiben, wie cool ist das? Dieses Sprichwort denn? Kann man nur leider im Motorsport nicht wirklich einsetzen, ne?
Na, nicht so wirklich. Das passt thematisch bei anderen Sportarten etwas besser.
Halten wir unser Delta positiv? Nee, das klingt nicht gut. Nee. Halten wir uns einfach gespannt auf die nächsten Wochen. Wir verabschieden uns nämlich in das Wochenende, beenden die Episode und wünschen euch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.